HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Zum ersten Mal nehmen wir eine Debatte wahr, in der in Deutschland in der öffentlichen Debatte über schwarze Menschen gesprochen wird.
Wir sind George Floyd, das System, Derek Chauvin, Luft knapp, Herz am Rasen, wie lang kann man den Schmerz ertragen?
Antirassismus muss gelernt, geübt, vor allen Dingen aber gelebt werden.
Ich habe das Gefühl, wenn jetzt gerade was passiert, dann reden wir sehr viel darüber, dann wird sehr viel darüber geschrieben, dann in 2 Wochen, 3 Wochen ist das Thema schon erledigt.
Keine Scheine zuzuhören, wenn wir sagen, ich und viele meiner Leute können nicht atmen.
Aus dem ganz einfachen Grund, weil Menschen darum schreien und bitten. Weil sie nicht möchten, dass weißen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ins Museum zu gehen und den Stereotyp ihres Leides zu betrachten. Es ist beschämend.
Ihr denkt, es reicht, wenn wir Stop Rassismus Hashtags machen. Ich steh bald wie Malcolm da mit Get im armen Fensterrahmen und scannen Straßen.
Also ich glaube, wir müssen echt nicht mit dem Finger auf die USA zeigen.
Oft ist es eine Art von Rassismus oder Diskriminierung, die nicht mal direkt ist. Also die ist so unterschwellig, dass man echt einen Moment braucht, um das zu verstehen und danach sich echt verletzt fühlt.
Also es kann ja nicht sein, dass sowas tagtäglich passiert, nur weil man anders aussieht. Und davon gibt es tausende Geschichten.
Keine Scheine zuzuhören, wenn wir sagen, ich und viele meiner Leute können nicht atmen.
Nee, ist ja auch ganz gut, dass wir das Thema Rassismus in Deutschland jetzt besprechen. Aber ehrlich gesagt tut sich auch sehr wenig in dem Diskurs. Wir bleiben irgendwie auf der Stelle stehen.
Keiner scheint uns zuzuhören, wenn wir sagen, ich und viele meiner Leute können nicht atmen. Ich und viele meiner Leute können nicht atmen.
Der Tod des Afroamerikaners George Floyd und dass ein weißer Polizist ihn bei seiner Festnahme nicht atmen ließ, hat vieles in Bewegung gebracht. Nicht nur in den USA und nicht nur auf den Straßen, sondern an vielen Orten der Gesellschaft, auch bei uns in Deutschland. Größer denn je scheint nun die Entschlossenheit aufzuräumen mit Rassismus, wo auch immer er auftritt, sei es in Gedanken, Worten oder Taten und wie auch immer er aussieht. Dem Rassismus begegnen soll nicht mehr nur eine Alltagserfahrung derer sein, die davon betroffen sind, sondern dem Rassismus begegnen soll heißen, offenem Rassismus entgegentreten, versteckten Rassismus aufdecken und unbewussten Rassismus bewusst machen. Beim Versuch, mit jeglichem Rassismus in unserer Gesellschaft aufzuräumen, wird nun in vielen Schubladen das Unterste zu Oberst gekehrt und vieles aussortiert. Ein neues Polizeigesetz in Bremen verbietet anlasslose Polizeikontrollen nach Hautfarbe. Der Werbespot eines Autobauers und ein Gemälde im Frankfurter Städel landen ebenso auf dem Prüfstand wie alte Flaggen, alte Denkmäler und alte Kinderbücher. Eine Debatte ist in Gang gekommen, die ihrerseits viele Menschen bewegt und in der vielfältige Emotionen zutage treten. Erleichterung darüber, dass diese Debatte endlich geführt wird, Bestürzung darüber, dass sie nötig ist, Irritation bei denen, die sich zu Unrecht wegen Rassismus angegriffen fühlen, Zweifel daran, ob die Korrektur von Straßennamen und Textpassagen der richtige Umgang mit dem Rassismus der Vergangenheit ist, und nicht zuletzt Hoffnung darauf, dass eine Debatte wie diese irgendwann überflüssig sein wird. I have a dream, die neue Rassismusdebatte, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit einem Tag im Leben von John H. Er ist 31 Jahre alt, kam vor gut 15 Jahren aus Ghana und lebt seitdem in Hamburg. Dort arbeitet er als Altenpfleger bei einem Pflegedienst. Jeden Tag besucht er ältere Menschen daheim, schaut, wie es ihnen geht und bringt ihnen Medikamente. Seinen Weg von einem zum anderen legt er mit dem Fahrrad zurück. So beschreibt das die Journalistin Sarah Zahir in einem Artikel für die Berliner Tageszeitung, die Taz. Und aus diesem Artikel hören Sie jetzt ein paar Auszüge zu der Geschichte, die John H. vor knapp 3 Monaten passiert ist.
Am 18. April 2020 besucht er etwa 10 Patienten. Dabei fällt ihm auf, dass ihm ein Mann mit roter Baseballkappe hinterherradelt. Doch er denkt sich nichts dabei. Gegen 16 Uhr fährt er zu einem Diabetespatienten. Er spritzt dem älteren Mann Insulin. Nach ein paar Minuten muss er weiter. John H. steigt wieder aufs Rad. Nach 300 Metern reißen ihn 3 Männer vom Rad, stürzen sich auf ihn und fixieren ihn am Boden. Einer von ihnen ist der mit der roten Kappe. Sie greifen in seine Hosentaschen. Ich dachte, die wollen mich ausrauben, sagt John H. Sie biegen ihm die Arme auf den Rücken, legen ihm Handschellen an. Erst als Passanten vorbeilaufen, sagt einer der Männer, alles gut, wir sind von der Polizei. Es sind Zivilfahnder. Sie fragen John H., was er gerade tut und verlangen seinen Ausweis. John H. erklärt, dass er für einen Pflegedienst arbeitet und zeigt ihnen, wo sie in seiner Tasche Arbeitspläne finden. Daraufhin nehmen die Beamten ihm die Handschellen ab und sagen ihm, dass sie ihn für einen Drogenkurier gehalten hätten. Sie hätten einen Tipp bekommen. John H. habe sich auffällig verhalten, sagen sie. Schließlich entschuldigen sich die Polizisten bei ihm. Einer fragt noch: Wir sind doch jetzt cool miteinander, oder? John H. steht unter Schock. Er nickt. Sie gehen. John H. bleibt zurück. Sein E-Bike lässt sich nicht mehr fahren. Der Ständer ist abgebrochen. Das Handy-Display ist gesprungen, es bleibt schwarz. Seine Uhr funktioniert auch nicht mehr. Seine Kleidung ist verdreckt, sein Ellenbogen aufgeschürft und im Fuß hat er Schmerzen. Alles war voller Staub und Dreck, erzählt John H. Dann ging er zum Pflegedienst. Dort sprachen die drei Zivilpolizisten gerade mit seinem Chef. Ich wollte die nicht nochmal sehen, sagt John H. Sie wollten seine Angaben überprüfen. Und sie entschuldigten sich auch bei John H.s Chef. Sie schilderten ihm, dass das alles nur ein Missverständnis war, sagt John H. Sein Chef unterstützt ihn und begleitete ihn auf die Polizeiwache in der Sedanstraße, um sich zu beschweren. Der Polizeibeamte, der dort John H.s Angaben aufnahm, rief die Zivilfahnder an. Die versicherten, dass alles bereits geklärt sei. Es sei alles cool, sagte der eine erneut. John H.s Schwester hat ihn ermutigt, das Erlebnis zu veröffentlichen und sich Hilfe zu suchen. Sein Posting haben inzwischen Tausende gelesen und geteilt. In der Kommentarspalte häufen sich Solidaritätsbekundungen. Ähnliche Erfahrungen werden ausgetauscht. Viele werfen der Polizei Rassismus vor. Die Hamburger Polizei veröffentlicht daraufhin auf ihrem Instagram-Account eine Antwort auf John H.s Posting unter den Highlights. Sie liest sich wie eine Rechtfertigung. John H.s Verhalten sei typisch für den Handel mit Drogen gewesen, heißt es da, weil er mehrere Häuser für kurze Zeit betreten habe. Betäubungsmittelhändler zeigten erfahrungsgemäß ein ausgeprägtes Fluchtverhalten. Deshalb hätten die Fahnder zugegriffen. Man habe sich für die Unannehmlichkeiten des dynamischen Einschreitens entschuldigt. Gegen die Gewalt der drei Polizisten kann John H. juristisch vorgehen, aber er fühlt sich auch rassistisch diskriminiert. Er glaubt, es hat ihn getroffen, weil er schwarz ist. Das, was John passiert ist, ist ein Paradebeispiel für Racial Profiling, sagt die Anwältin Dervishai. Damit ist gemeint, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder angenommenen ethischen Herkunft ins Visier der Polizei geraten. Für das Dezernat interne Ermittlungen, das die Ermittlungen gegen die Zivilpolizisten führt, spielt das keine Rolle. Die Dienststelle verweist darauf, dass Motivforschung lediglich Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen sei. Dabei sind gerade die Beweggründe für das Eingreifen der Zivilfahnder entscheidend. Hätten sie mit ähnlicher Härte zugegriffen, wenn es sich um einen weißen Kollegen von John H. gehandelt hätte? Hätten sie oder hätte der angebliche Tippgeber einen solchen Verdacht dann überhaupt geschöpft?
Was John H. passiert ist, sei ein Paradebeispiel für Racial Profiling, sagt die Anwältin von John H. Und genau das, Racial Profiling, dürfen Polizeibeamte im Bundesland Bremen künftig ausdrücklich nicht mehr durchführen. Das neue Bremer Polizeigesetz besagt nämlich unter anderem, dass das äußere Erscheinungsbild, zum Beispiel die Hautfarbe, nicht Anlass einer Personenkontrolle sein dürfe. Professor Raphael Beer war Polizist und ist inzwischen seit vielen Jahren Polizeisoziologe. Er forscht und lehrt als Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg und leitet die Forschungsstelle Kultur und Sicherheit. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Die Beamten, die gegen den Altenpfleger John H. vorgegangen sind, sagen, sie hätten das wegen seines Verhaltens getan, denn das sei, Zitat, typisch für den Handel mit Drogen gewesen. Was nützt das Verbot von Racial Profiling gegen eine solche Argumentation?
Und zunächst mal ist auffällig, dass die Argumentation jetzt ganz oft gesagt wird, weil man natürlich zur Kenntnis genommen hat, dass die Kontrolle einer Person wegen eines Merkmals nicht statthaft ist. Deswegen sagt man jetzt automatisch, es ist das Verhalten, das wir beobachten. Tatsächlich haben sie aber offenbar den Tipp bekommen und sofort von einem Personenmerkmal auf kriminelles Verhalten geschlossen. Und das ist nun mal Racial Profiling. Und es spricht vieles dafür, dass die Entschuldigungen und die Begründungen erst im Nachhinein gekommen sind. Das hören wir im Moment ganz oft, dass im Nachhinein sozusagen aufgerüstet wird, argumentativ. Da muss man genau hinschauen, was zuerst da war. Das ist ja jetzt zum Glück wenigstens mit einer Entschuldigung beendet worden, diese Aktion. Das geht ja auch noch viel schlimmer.
Nach Ihrer Wahrnehmung, Herr Professor Beer, welche Rolle spielt Racial Profiling bislang bei der Polizei?
Nun, ich glaube, es ist nicht in erster Linie diese rassistische Komponente, die wichtig ist, sondern es ist die sich selbst bestätigende Verdachtsschöpfung, die schwierig ist. Und wenn man mit einem Verdacht mal Erfolg hat, wird er so oft aktiviert, bis er keinen Erfolg mehr bringt. Das ist oft nicht Ausdruck einer rassistischen Grundhaltung. Es kann aber durchaus kommen, das sind die Fälle, wo Rassismus als Haltung überführt wird in Diskriminierung als Handlung. Und so ein Fall könnte das hier gewesen sein, müsste ich nochmal genau nachforschen. Ich habe nicht alle Informationen, aber Racial Profiling ist quasi nicht die Kontrollart, die in erster Linie rassistisch motiviert ist. Das ist möglicherweise auch etwas anders als in den USA.
Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken hat der Polizei vor kurzem, Zitat, systemischen Rassismus vorgeworfen. Sie hat diese Aussage dann später relativiert. Aber ist da im Kern was dran aus Ihrer Sicht?
Ich glaube schon. Es ist zumindest die Abkehr von diesem ewigen Bild der schwarzen Schafe und dieser Vermenschlichung des abweichenden Verhaltens. Es sind ja nicht einzelne Menschen, die grundsätzlich böse oder schwarze Schafe sind, die gegen andere Menschen, die weiße Schafe sind, gegenübergestellt werden, sondern jeder Polizeibeamte in der Praxis kann in Situationen kommen, in denen er bewusst oder unbewusst Racial Profiling macht, in denen er Rassismus aktiviert, in denen er auch andere Dinge tut, die eigentlich nicht in die Polizei gehören. Es sind also die Situationen, die man angucken muss. Und das ist systemisch. Insofern gebe ich Frau Esken durchaus recht. Natürlich schreien dann alle wieder den Generalverdacht raus, weil sie so große Angst haben, dass irgendwas aufgedeckt wird, was nicht aufgedeckt werden soll.
Sie sprechen ja in Unterscheidung von der offiziellen, vom Grundgesetz, vom Staat vorgegebenen Polizeikultur auf der einen Seite, auf der anderen Seite von einer Polizistenkultur, einer Cop-Culture. Was gehört denn zu dieser Pop-Culture? Wovon wird sie geprägt?
In erster Linie ist Cop-Culture wichtig für das Funktionieren der sogenannten Gefahrengemeinschaft der Polizei. Dort gilt zum Beispiel unbedingte Solidarität. Dort gilt auch ein Code of Silence, also ein Schweigegelübde, um die Gemeinschaft sozusagen am Leben zu erhalten. Das ist prinzipiell erstmal nicht schlecht. Es ist aber werterelativ. Und es kann sozusagen zur Entgleisung führen, genauso wie es in Gefahren auch den Aktivitätsmodus befördert. Das ist also von vornherein nicht schlecht, aber es kann sehr schlecht ausgehen. Deswegen sage ich ja auch, es sind nicht die einzelnen schwarzen Schafe, sondern es sind die subkulturellen Zusammenschlüsse in der Polizei. Das haben wir ja auch in Frankfurt gesehen. Es ist ja nicht der Einzelne, der da abweicht als Einsamer unter anderen, sondern es sind Gemeinschaften, die sich über WhatsApp zum Beispiel unterhalten, die voneinander Kenntnis haben. Und oftmals werden Polizeibeamte nicht deshalb daran gehindert, Kollegen zu melden, weil sie übereinstimmen, sondern weil sie Angst vor Ausgrenzung haben. Und Kameradenschwein zu sein, ist, so wird das genannt, ist nach wie vor eine der schlimmsten Dinge, die man sich in der Polizeigefahrengemeinschaft anschauen kann.
Was könnte man denn daran ändern, dass solche Mechanismen greifen? Im Kollegenkreis sind die Polizisten ja erst einmal bei sich. Das heißt, da müsste möglicherweise ja zunächst angesetzt werden.
Genau. Wir haben versucht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass dieser Grundsatz zum Beispiel bei uns gilt, unbedingte Solidarität, sehr gut ersetzt werden könnte durch eine bedingte Solidarität. Dann muss man aber darüber reden im Kollegenkreis, an welche Grenzen Solidarität stößt, also wann die Solidargemeinschaft aufhört. Und das könnte zum Beispiel mit Fallbeispielen versehen werden. Hier wäre durchaus noch Platz für Bewusstseinserweiterung, auch in der Polizeipraxis. Wir haben in der Ausbildung eine relativ gute Situation. Die Ausbildung dauert lang im Vergleich zu anderen europäischen und anderen Polizeien. Aber nachher in der Praxis wird es schwierig, weil wir die dann mehr oder weniger alleine lassen und darauf vertrauen, dass sie in gute Hände kommen. Oft ist das ja auch so, aber jeder, wie gesagt, kann in Situationen kommen, in denen das eben nicht mehr funktioniert.
Und da bräuchte man wahrscheinlich eine Instanz, womöglich außerhalb der Polizei, die an die sich Leute wenden können, die etwas anzeigen oder melden möchten?
Ganz sicher. Und zwar eine, die auch machtvoll agieren kann und nicht nur eine Beschwerdestelle ist oder einen Kummerkasten. Es braucht eine Instanz, die ausgestattet ist mit Autorität, nötigenfalls auch Ermittlungen durchzuführen und vor allen Dingen darauf zu verzichten, dass Polizeibeamte, die Sorge um ihr Gewissen haben, Ross und Reiter nennen müssen. Bei Ross und Reiter ist meistens der eigene Name gemeint. Und das macht die Sache so schwierig, offen dazu stehen zu müssen, weil man dann eben aus der Gefahrengemeinschaft ausgestoßen wird. Man kann dann zwar noch in der Polizei überleben, aber nicht mehr gut.
Rassistisches Verhalten anprangern, anzeigen, bestrafen ist das eine, aber noch besser wäre es natürlich, wenn das gar nicht notwendig wäre. Halten Sie es für möglich, Einstellungen zu ändern, am Menschenbild von Polizeibeamten etwas zu ändern?
Ich halte es für möglich, die Kultur in der Polizei langsam aber sicher zu verändern in Richtung, dass die Lauteren wieder lauter werden und die Unlauteren leiser. Wir werden es nie ganz schaffen, alle Rassisten aus der Polizei zu entfernen. Aber wir können es schaffen, durchaus. Und dieser Prozess beginnt jetzt fast in homöopathischer Dosis, dass man darüber redet, dass Bewusstsein entsteht, dass Sensibilität entsteht für das, was man da tut, dass mehr Fragen gestellt werden, zum Beispiel, warum tun wir das und nicht nur, wie tun wir das. Ich bin mir sicher, die Zivilfahnder in Hamburg haben sehr intensiv darüber gesprochen, wie sie diesen Verdächtigen vom Fahrrad holen. Aber sie haben wahrscheinlich weniger intensiv darüber gesprochen, was jetzt gerade die Indizien sind, über die Hauptfarbe hinaus, die es ermöglichen, das auch beweisbar zu machen. Und dieses Warum ist wichtig. Und diese kollegiale Befragung fängt möglicherweise jetzt an, weil immer mehr Kollegen merken, ich bin nicht alleine mit meinen Erfahrungen. Ich habe Netzwerke, ich habe andere Kollegen, die ebenso denken wie ich. Da kann was aufbrechen. Ich bin eigentlich relativ guten Mutes, dass die neuen Generationen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sich auch nicht mehr so umstandslos sozialisieren und einpflegen lassen in die Polizistenkultur, wie das früher war.
Professor Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. I have a dream. Die neue Rassismusdebatte. So haben wir diesen Tag genannt. In Anlehnung an die Rede des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King aus dem Jahre 1963. Er hatte damals den Traum, dass die Kinder von Sklaven und die Kinder von Sklavenhaltern sich an einen Tisch setzen, dass der Bundesstaat Mississippi mit seinem damals hitzigen Klima von Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu einer Oase der Gerechtigkeit und Freiheit werde und dass seine, Kings eigene Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe beurteilt würden, sondern nach dem Wesen ihres Charakters.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Let freedom ring, and if America is to be a great nation, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Martin Luther King im Jahre 1963, sein wahrscheinlich berühmtester Redebeitrag zur Rassismusdebatte von damals. Zur Rassismusdebatte von heute gehören nicht nur die Proteste gegen den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Polizeikontrolle in den USA, sondern auch die Frage, wie präsent Rassismus in unserem Alltag ist, auch hier in Deutschland, so zum Beispiel in der Werbung. Meine Kollegin Jannika Kämmerling hat mehrere Beispiele dafür gefunden. Die schildert sie uns jetzt und sie schildert uns auch den Umgang damit und die Reaktionen darauf.
Werbung ist überall. Und viel zu oft ist sie rassistisch. So jedenfalls sehen es viele, die sich kürzlich im Netz zum Beispiel über einen Werbespot des Autobauers Volkswagen aufgeregt haben. Nur 11 Sekunden dauert der Clip. Die Sequenz zeigt einen schwarzen Mann, der von einer riesigen weißen Hand durchs Bild geschoben und anschließend in den Eingang eines Hauses geschnippt wird. Dann erscheint ein Schriftzug, der neue Golf 8. Das klingt jetzt erstmal nicht weiter problematisch, allerdings tauchen die Buchstaben so im Bild auf, dass zuerst das N-Wort, also eine rassistische Bezeichnung schwarzer Menschen, zu lesen ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rassismusdebatte ist das sicher nicht die richtige Marketingstrategie. Interessant ist, dass die Diskussion über den VW-Spot schon kurz vor den Protesten um George Floyds Tod entbrannt ist. Auch die Entschuldigung von Volkswagen gab es vorher. Die Konzernspitze schämt sich, spricht von einem rassistischen Video und beteuert, weder bei der Werbeagentur noch bei VW habe es rassistische Intentionen gegeben. Seit der neuen Rassismusdebatte sind einige Konzerne ins Umdenken gekommen. dass sie rassistische Stereotype prägen, haben zum Beispiel die Marken Uncle Ben's und Aunt Jemima festgestellt. Sie wollen sich nun von ihren Logos trennen, mit denen viele Generationen aufgewachsen sind. Bei Uncle Ben's zeigt es einen sympathisch aussehenden, lächelnden Schwarzen mit weißen Haaren, der einen weißen Kragen trägt. Er repräsentiert die Figur des sogenannten Onkel Tom, Sklave der Südstaaten, der angepasst unter Führung seines sogenannten Herren lebte. Freundlich bis unterwürfig bediente er die weiße Familie. Dem US-Konzern Mars hat diese Werbefigur viel Geld eingebracht. Jetzt einfach ein neues Logo auf die Packung zu drucken, könnte nach Einschätzung von Marketing-ExpertInnen aber schwierig sein. Denn häufig greifen wir im Supermarkt eben zu den Produkten, die uns vertraut sind. Wie ein Imagewechsel trotzdem funktioniert, hat die deutsche Firma Sarotti gezeigt. Statt des berühmten Mohren ziert die Schokoladentafeln seit 2004 der Sarotti Magier. Eine goldene Figur, die sich keiner Ethnie zuordnen lässt. Auch im Kulturbereich stehen die Zeichen auf Sensibilisierung für Rassismus. Die Country-Pop-Band Dixie Chicks hat kurzerhand ihren Namen geändert und strich das Dixie, eine Bezeichnung der US-Südstaaten, die noch aus der Zeit der Sklaverei stammt. Und hierzulande laufen immer wieder Debatten um das Thema Kolonialgeschichte. Im Frankfurter Städel wird gerade über das Bild des deutschen Künstlers Georg Herold von 1981 diskutiert. Zu sehen ist ein schwarzer Mensch, der von einem wütenden weißen Mob mit einem Ziegelstein beworfen wird. Eine Ampel daneben steht eindeutig auf grün, so als gäbe es für die Gewalt an schwarzen Menschen grünes Licht. Doch nicht nur das, auch der Titel mit N-Wort wird von vielen als rassistisch gedeutet. Das Städel hat ihn ohne Hinweis ausgeschrieben. Das Haus freut sich über die Diskussion und will konträre und provokante Themen verhandeln, ohne, wie es Sammlungsleiter Martin Engler sagt, alles das abhängen zu wollen, was vielleicht nicht exakt in unsere Gesellschaft reinpasst. Zudem stuft er Herolds Werk nicht als rassistisch ein und attestiert ihm sogar eine eher antirassistische Haltung. Trotzdem wolle man sich jetzt zusammensetzen und eventuell den Infotext des Bildes überarbeiten.
Bilder von Rassismus und wie Sender und Empfänger damit umgehen, soweit die Beispiele, die meine Kollegin Jannika Kämmerling gefunden hat. Und diese Beispiele gucken wir uns jetzt mal näher an mit Dr. Marit Kupka, Kuratorin am Museum für angewandte Kunst in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Spot von VW, von dem wir gerade gehört hatten, habe keine rassistische Intention gehabt, sagt VW. Und in der Süddeutschen Zeitung war zu lesen, man habe versucht, mit der Auswahl eines schwarzen Protagonisten auf Diversität zu achten. Die gute Intention sei falsch beim Empfänger angekommen. Ist dieser Spot mitsamt den nachträglichen Erklärungsversuchen aus Ihrer Sicht typisch für das Thema Rassismus in der Werbung?
Ja, das ist tatsächlich die typische Reaktion, kann ich jetzt nicht anders sagen. Also man könnte da eigentlich schon eine ganze Sammlung an Reaktionen, die von Unternehmen kommen, wenn irgendetwas Problematisches passiert ist. Und es sind fast immer die gleichen Wortlaute, dass eben keine Absicht bestanden hat, dass es entweder falsch verstanden wurde oder dass ein Fehler passiert ist, man sich da entschuldigt und das Unternehmen dann immer beteuert, eigentlich doch antirassistisch zu sein, zu agieren und entsprechende Programme in-house zu haben und dass das jetzt eben wie so ein Ausrutscher war, für den man sich dann entschuldigt. Also das ist schon eigentlich eine sehr typische Reaktion gewesen, die dort von VW kam.
Nun sollte man ja auch in diesem Bereich wahrscheinlich die Unschuldsvermutung auch hochhalten zunächst mal. Wie erklären Sie sich das, wenn jetzt vielleicht in einigen Fällen tatsächlich keine böse Absicht bestanden haben sollte, dass trotzdem der gegenteilige Eindruck rüberkommt?
Nun, das ist natürlich immer diese Frage mit der Absicht. Also das mag ja auch alles sein, dass dort keine Absicht vorgelegen hat, dass dort niemand saß und gesagt hat, ich möchte jetzt explizit einen rassistischen Werbespot oder irgendwas Rassistisches produzieren. Dennoch wird sich ja einer Bildsprache oder einer Sprache bedient, die ganz klar rassistisch ist. Da kann eben halt auch mit der allerbesten Absicht einfach Rassismus reproduziert werden. Und darum geht es ja auch letztlich. Also oftmals geht es ja gar nicht in der Diskussion darum, ob jetzt eine bestimmte Person oder ein Unternehmen jetzt rassistisch gehandelt hat oder als rassistisch bezeichnet werden kann, sondern eigentlich muss es im Schritt weitergehen, warum passiert sowas überhaupt? Und wie kommt es immer wieder, dass solche Dinge auch mit guten Absichten reproduziert werden? Also was ist da los? Also wie kriegt man eigentlich den Rassismus aus dem System und jetzt nicht unbedingt aus einem ganz spezifischen, konkreten Fall.
Das bringt uns zu Unternehmen, die jahrzehntelang ältere Logos und Markenzeichen weiterverwendet haben, die dem Vorwurf des Rassismus ausgesetzt sind. Zum Beispiel das Gesicht von Uncle Ben, wie wir gehört haben, oder den Sarotti-Moor. Diese Unternehmen haben sich inzwischen davon verabschiedet. Kann das damit zusammenhängen, dass inzwischen immer mehr potenzielle Käuferinnen und Käufer einer Generation angehören, die nicht mit diesem Bild von Uncle Ben zum Beispiel aufgewachsen ist und die deshalb sensibler auf solche Logos reagieren, sodass das Unternehmen sagt, also jetzt können wir den Schritt wagen und uns von einem Logo, das ja sich auch ein wichtiges Herzstück ist für eine Werbekampagne, zu trennen?
Ich denke, dass diese Logos schon immer problematisch waren. Ich glaube aber, dass dort einfach nicht die Macht und die Kraft da war, da jetzt direkt gegen vorzugehen. Und ich denke, dass sich das auf jeden Fall verändert hat, dass jetzt eben mit jüngeren Generationen eben auch Menschen in Entscheidungspositionen sind, in machtvolleren Positionen sind und diese Unternehmen dann eben auch entsprechenden Druck spüren, also auch sozialen Druck spüren, diese Logos anzupassen, weil eben auch natürlich es dort auch um eine Kundschaft geht.
Ist also Werbung womöglich ein besonders guter Indikator dafür, wie weit eine Gesellschaft bei dem Versuch gekommen ist, Rassismus hinter sich zu lassen, wenn eben Unternehmen einen solchen Druck dann spüren und danach handeln?
Ich denke schon, dass man Werbung da als ganz guten Indikator sehen kann und dann eben vor allem natürlich klar an der Reaktion, die dann kommt und die vor allem dann eben auch, wenn sie an den Stellen eben auch über einen Shitstorm hinausgeht, sondern tatsächlich auch in der Lage ist, aufzuzeigen, was jetzt wirklich umfassend kontextualisiert problematisch daran ist.
Nun haben wir vorhin ja nicht nur von Beispielen aus der Werbung gehört, sondern es ging auch um ein Gemälde, ein Kunstwerk, um das Bild von Georg Herold im Frankfurter Städel. Nun sind Werbung und Kunst ja von ihrer Zielsetzung her sehr unterschiedliche Bereiche. Wenn in der Werbung über einen Spot mehr geredet wird als über das beworbene Produkt, dann hat der Spot sicher sein Ziel verfehlt. Aber könnte man bezogen auf das Bild von Georg Herold vielleicht sagen, gerade die Empörung über das, was auf diesem Bild zu sehen ist, kann das Thema Rassismus noch bewusster und die Debatte darüber noch fruchtbarer machen?
Ja, das kommt drauf an. Also das Problematische ist in diesem Kontext ja vielleicht viel weniger die Arbeit an sich oder die Diskussion darüber, wie jetzt diese Arbeit gemeint gewesen ist oder ob der Künstler jetzt rassistische Absichten hat oder nicht. Also viel eher müsste die Diskussion ja darüber geführt werden, nicht was dort hängt, sondern eher darüber, was dort nicht hängt.
Sie sind ja selbst Museumskuratorin. Was kann ein Museum denn zum Beispiel tun, wenn es solche anstößigen Bilder nicht einfach weghängen will, sondern sie in diesen Kontext einbetten will? Wie kann man das flankierend tun?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach, weil vieles natürlich dann als so ein schneller kosmetischer Eingriff gesehen werden kann. Man macht da irgendwie kurz was. Aber ich denke, das Sprechen, man könnte irgendwie ein Gesprächsformat, man könnte irgendwie Personen einladen, man könnte vielleicht auch andere Künstler, Künstlerinnen einladen, die das kontextualisieren, die das erklären und ja, einfach vielleicht den Prozess, die Auseinandersetzung sichtbar machen, offenlegen und damit einfach so ehrlich und offen wie möglich umgehen.
Dr. Marit Kupka, Kuratorin am Museum für angewandte Kunst in Frankfurt. Vielen Dank. I Have a Dream, die neue Rassismusdebatte, der Tag in HR2 Kultur. Ein Jahr, nachdem Martin Luther King die Worte I Have a Dream zum roten Faden seiner berühmtesten Rede gemacht hatte, bekam er in Oslo den Friedensnobelpreis. Und dort dankte er für diesen Preis im Namen einer Bürgerrechtsbewegung, die, wie er sagte, entschlossen und unter Verachtung von Gefahren ein Reich der Freiheit und eine Herrschaft der Gerechtigkeit errichten wolle. Er sprach davon, dass der Ruf dieser Bewegung nach brüderlicher Gemeinschaft am Vortag in Birmingham in Alabama mit Wasserwerfern und sogar mit dem Tod beantwortet wurde. Und er warf die Frage auf, warum der Nobelpreis einer Bewegung verliehen wird, die noch nicht den wahren Frieden und die brüderliche Gemeinschaft gewonnen hat, die doch den Sinn des Nobelpreises ausmachen.
I accept this award on behalf of a civil rights movement to establish a reign of freedom and a rule of justice. I am mindful that only yesterday in Birmingham, Alabama, our children crying out for brotherhood were answered with fire hoses, snarling dogs, and even death. Therefore, I must ask why this prize is awarded to a movement which is beleaguered and committed to unrelenting struggle, to a movement which has not yet won the very peace and brotherhood which is the essence of the Nobel Prize. After contemplation, I conclude that this award which I receive on behalf of that movement is a profound recognition that nonviolence is the answer to the crucial political and moral questions of our time. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace. I accept this award today with an abiding faith in America and an audacious faith in the future of mankind.
So dankte Martin Luther King 1964 für den Friedensnobelpreis. Er nahm ihn an, wie er sagte, als Anerkennung dafür, dass Gewaltlosigkeit die Antwort auf politische und moralische Fragen sei und mit einem festen Glauben an Amerika und einem kühnen Glauben an die Zukunft der Menschheit, so Martin Luther King. Nun werden aber die Zukunft und die Gegenwart gerade auch vom Erbe aus der Vergangenheit mitbestimmt. Und so spielt in der gegenwärtigen Rassismusdebatte gerade auch die Kolonialzeit, in unserem Fall die deutsche Kolonialzeit, eine Rolle. Die ist lange vorbei, aber sie hat Spuren hinterlassen. In Gestalt von Denkmälern und Straßennamen, in Literatur und Sprache. Und sie prägt deshalb auch einige Debatten, die gerade jetzt wieder oder neu geführt werden. Beobachtungen meiner Kollegin Hadija Haruna-Ölker.
Möhrenstraße, M-Straße, Anton W. Amo-Straße, George-Floyd-Straße. Über den Namen der Berliner U-Bahn-Haltestelle mit der abwertenden Kolonialbezeichnung für schwarze Menschen wird seit Jahren diskutiert. Bekommen hat sie ihren Namen 1707. Und über ihre Geschichte gibt es zahlreiche Theorien. Zum Beispiel, dass sie wegen der schwarzen Bewohner der Straße so benannt wurde. Darunter auch ehemalige Sklaven, die sich nach ihrer Freilassung dort angesiedelt hatten. Fakt ist, dass zu Brandenburgs Preußens Kolonialzeit von 1680 bis 1717 aus Westafrika viele Jungen und Männer nach Berlin verschleppt wurden und dann bei Hofe arbeiten mussten. 2019 jährten sich zwei wichtige Daten. Vor 135 Jahren tagte die Berliner Afrika- oder Kongo-Konferenz, bei der Europa über die Aufteilung des Kontinents entschied. Und vor 100 Jahren endete das deutsche Kolonialreich. Jahrelang wurde Deutschland eine koloniale Amnesie attestiert, was dieses Kapitel deutscher Geschichte anging. Eine Begründung, dass die Kolonialzeit Deutschlands im Vergleich zu Großbritannien, Frankreich oder Belgien so viel kürzer gewesen sei. Aber nicht weniger drastisch, sagen Kritiker der sogenannten Dekolonisierungsbewegung, die seit Jahren dazu aufruft, dass sich die einstigen Kolonialstaaten mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Und so wächst seit einiger Zeit auch das Interesse daran. Doch geschieht dies vor allem in Museen, auf Podien, in den Feuilletons. Es geht um Fragen der Restitution, also der Rückgabe kolonialer Raubkunst aus deutschen Museen wie dem Berliner Humboldt-Forum oder die Diskussion über den noch nicht aufgearbeiteten Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Die Politik hält sich zurück, doch hat das Bekenntnis zur Aufarbeitung des Kolonialismus Eingang in den aktuellen Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD gefunden. Die weltweiten Proteste nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd haben nun auch der Dekolonisierungsbewegung hierzulande einen neuen Schub gegeben. Mit dem Projekt Tear This Down starteten beispielsweise diese Woche verschiedene Initiativen, darunter das Künstlerkollektiv Peng, eine deutschlandweite Karte zu Straßennamen, Denkmälern und Orten mit kolonialem Bezug, um auf deren Geschichte aufmerksam zu machen. Wieder entbrannt ist auch die Debatte um den Begriff Rasse im Artikel 3 des Grundgesetzes und der Frage, ob er gestrichen oder ersetzt werden soll. Die Soziologin Natasha Kelly weist darauf hin, dass im deutschen Sprachgebrauch der Rassenbegriff biologisch definiert, während im Englischen die biologische Komponente durch eine soziale ersetzt worden sei. Nur so könnten die Erfahrungen der Betroffenen sichtbar gemacht werden. Deshalb ist sie auch dagegen, den Begriff Rasse einfach nur zu streichen.
Weil wenn wir natürlich Rasse streichen, ist damit der Rassismus nicht weg. Und da würde ja eine Gesetzeslücke entstehen, eine Schutzlücke entstehen. Und daher kommen jetzt die verschiedenen Vorschläge, Rasse nicht zu streichen, sondern zu ersetzen.
Zum Beispiel mit Begriffen wie rassistische Diskriminierung oder rassistische Zuschreibung, um den Blick auf die Handlung und die Täter zu lenken. Sich auseinandersetzen. Darum geht es gerade in den meisten Debatten. Denn viel vom Alltagsrassismus heute hängt mit der kolonialen Geschichte zusammen. Wie können wir uns dekolonisieren, fragen deshalb jetzt auch viele Initiativen, Unternehmen und Medienhäuser. Wissenschaftler sprechen gar von einer zweiten Dekolonisierung, bei der es jetzt nicht nur um die historische Verantwortung oder die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter geht, sondern um eine Dekolonisierung unseres Denkens.
So nennt es meine Kollegin Hadija Haruna Oelker. Aber wie kann es gelingen, unser Denken zu dekolonisieren? Nun, dazu gehört zum einen, dass wir uns unserer Gedanken bewusst werden, sie uns bewusst machen. Und dazu gehört auch, dass wir zu einem besseren Wissen gelangen. Daniel Jamra ist Politikwissenschaftler und er beschäftigt sich sowohl beim Berliner Think Tank Citizens for Europe als auch bei den Organisationen Each One Teach One und Neue Deutsche Organisation NDO mit Vielfalt, Diskriminierung und damit, welche Erfahrungen Menschen damit machen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Eines Ihrer jüngsten Projekte, das demnächst erst einen Anfang nehmen soll, hat das Ziel, zu besserem Wissen zu gelangen, wie ich das eben formuliert habe. Es handelt sich um den sogenannten Afrozensus, der Daten zur Lebenssituation der schwarzen, afrikanischen und afrodeutschen Bevölkerung in Deutschland erheben soll. Viele, die diesen Begriff Afrozensus hören, zucken zunächst zusammen und fragen sich, ob das nicht schon wieder ein rassistischer Begriff ist und ob der Ansatz, sehr verschiedene Menschen demoskopisch als eine Gruppe innerhalb der deutschen Bevölkerung zusammenzufassen und dadurch vom Rest der Bevölkerung abzuheben, ob das nicht auch eine Art von Diskriminierung ist. Was entgegnen Sie darauf?
Das Wort Afrozensus ist natürlich ein Wortspiel, spielt auf den Zensus an, aber auch auf schwarze Menschen in Deutschland. Wir leben in einer Situation, wo wir wissen, dass in Deutschland 1 Million Menschen afrikanischer Herkunft leben, also eine sehr große Gruppe sind, eine der jüngsten Gruppen, es aber fast gar keine quantitative Forschung gibt über diese Gruppe. Wir können nichts darüber aussagen, auf einer quantitativen Ebene, wie ihre Lebenssituation ist und wie es ihnen eigentlich geht und was sie für Perspektiven auf das Leben in Deutschland haben. Und deshalb haben wir uns bei Each One Teach One zusammen mit Citizens for Europe zusammengetan und haben gesagt, okay, wir bringen den Afrozensus auf die Straße und erheben zum ersten Mal mittlerweile unter über 5000 angemeldeten Menschen die Diskriminierungserfahrungen und Perspektiven auf unsere Gesellschaft.
Was genau wollen Sie dann anfangen mit diesen Daten, die Sie bei der Erhebung sammeln?
Also weil das noch nie gemacht wurde, fangen wir sehr breit an. Also einmal gibt es Fragen zu Diskriminierungserfahrungen, dann Fragen zu Vertrauen in die Institutionen, zum gesellschaftlichen Engagement, aber auch zu soziodemografischen Fragen. Also wie alt sind die Menschen, wo leben sie, welche Geschlechter haben sie und so weiter. Das ist eine sehr breite Perspektive, um erstmalig sozusagen das wissenschaftlich zu belegen. Und das Ziel von dieser Befragung ist zweifältig. Einerseits wollen wir innerhalb sozusagen der Communities nochmal ein besseres Verständnis haben, wie Diskriminierungserfahrungen ablaufen, um bessere Empowerment-Maßnahmen zu konzipieren und auch zivilgesellschaftlich dezentral nochmal besser aktiv werden zu können. Und auf der anderen Seite wirken wir natürlich auch in die Gesellschaft hinein. Also solche Forschung erhöht natürlich auch den Rechtfertigungsdruck auf die Politik. Jetzt gerade steht ja der Antirassismus, das Antirassismuskabinett von Angela Merkel sozusagen auf der Agenda. Und wir hoffen doch sehr, dass diese Forschung auch dazu führen wird, dass Forderungen, die es auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren gibt, aus der Community aufgegriffen werden. Zum Beispiel, dass es eine Resolution zur laufenden UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft aus dem Bundestag geben muss.
Gerade in dieser jetzt ja lebhafteren Debatte, die Sie ja sicherlich auch noch mal lebendiger machen wollen in der Gesellschaft, nehme ich bei vielen Menschen und ich gestehe auch bei mir selbst eine wachsende Unsicherheit wahr, verbunden mit der Frage, an welchen Stellen bin ich rassistisch, ohne es zu wollen? An welchem Punkt wird es rassistisch, über Äußerlichkeiten zu sprechen oder über Biografien und Herkunft oder auch über Namen und die Frage, aus welcher Sprache ein Name kommt? Halten Sie eine solche Unsicherheit für produktiv?
Ja, eine Unsicherheit ist auf jeden Fall produktiv. Also wir gehen immer davon aus, dass halt Unsicherheit sei was Schlechtes. Ich würde sagen, ein guter erster Schritt ist, das erstmal wahrzunehmen und dann nicht das von sich zu weisen und sagen, okay, das ist vielleicht ein Feld, wo man sich in der Vergangenheit noch zu wenig mit auseinandergesetzt hat. Ja, ich vergleiche das immer mit der Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit. Wenn Männer in der Vergangenheit oft und auch immer noch unsicher geworden sind, was sie denn jetzt sagen können oder nicht, dann ist es gut, auch irgendwann mal einfach den Mund zu halten und sich weiter fortzubilden. Und ähnlich ist es im Bereich rassistische Diskriminierung, diese Unsicherheit anzunehmen, zu sagen, okay, da ist was, wo ich mich vielleicht noch nicht ganz auskenne, dann einfach erstmal Fragen zu stellen und zuzuhören.
Es gibt aber auch Irritation bei Menschen, die sich zu Unrecht als rassistisch kritisiert fühlen. Und aus Irritation kann ja Abwehr entstehen. Haben Sie diese Befürchtung, dass dann möglicherweise auch Kommunikation eher schwieriger wird, wenn man sich erstmal so in das Thema verbeißt?
Es kann schon sein, dass die Kommunikation vielleicht am ersten Schritt erstmal schwieriger wird. Das ist ja oft so bei komplexen Themen, dass wenn man da anfängt, dann erstmal denkt, okay, was ist denn das hier für ein neues Themenfeld? Aber auch da ist es ja im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit sehr ähnlich.
Jetzt ist die Verbindung mit Herrn Jamra abgerissen. Das ist sehr bedauerlich. Und wir haben nicht mehr so viel Gelegenheit, da noch einen neuen Versuch zu wagen. Ich glaube, das hat auch wahrscheinlich in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit keinen Zweck. Ich versuche nochmal, wir versuchen ihn gerade nochmal zu erreichen, damit wir das Gespräch ordentlich zu Ende bringen können. Aber es sind ja schon einige wesentliche Punkte gesagt. Jetzt scheint er wieder da zu sein. Herr Jamra, hören Sie uns wieder. Sie waren mitten in Ihren Ausführungen, waren Sie plötzlich für uns nicht mehr zu hören. Wir sprachen zuletzt über die Schwierigkeit, da miteinander vielleicht eine neue Kommunikation zu lernen in der Rassismusdebatte.
Mhm. Über die neue Kommunikation, also was ich denke, was wir jetzt ja zum ersten Mal merken, ja, dass wir in Deutschland eine Debatte haben, wo überhaupt über schwarze Menschen in Deutschland gesprochen wird. Ja, wir sozusagen in den Communities machen das sozusagen seit Beginn unseres Lebens. Und weiße Menschen merken jetzt erstmals, okay, es leben auch schwarze Menschen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Und ich denke sozusagen, die Aufgabenverteilung, wie sie jetzt sozusagen neu ansteht, ist, dass weiße Menschen sich unter anderem mit Rassismus auseinandersetzen und auch merken, okay, vielleicht müssen wir unsere Sprache nochmal neu hinterdenken und dass schwarze Menschen endlich mit am Tisch sozusagen der Gesellschaft sitzen und über unsere gemeinsame Zukunft mitentscheiden.
Daniel Jamra, Politikwissenschaftler und bei mehreren Organisationen, zum Beispiel bei Citizens for Europe oder bei Each One Teach One, mit Themen Vielfalt und Diskriminierung befasst und damit, welche Erfahrungen Menschen damit machen. Vielen Dank. I Have a Dream, die neue Rassismusdebatte, der Tag in HR2 Kultur. Einen Tag bevor Martin Luther King ermordet wurde, am 3. April 1968, beschwor er noch einmal seinen Traum bei einer Ansprache, die er in Memphis hielt. Er sprach von Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit und davon, dass die Größe Amerikas in dem Recht bestehe, für das Recht zu protestieren.
Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen, ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch, aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. So sprach Martin Luther King in seiner später sogenannten Berggipfelrede. Viele, die diese Rede gehört hatten, waren später überzeugt, dass King damals seinen Tod am folgenden Tag vorausgeahnt habe. Heute, mehr als 50 Jahre später, hat der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der von einem weißen Polizisten mutmaßlich erstickt wurde, Proteste hervorgerufen. Und daraus ist in den USA nicht nur eine neue Rassismusdebatte entstanden, sondern auch eine große Entschlossenheit, an den unterschiedlichsten Stellen mit Rassismus aufzuräumen. Mehr darüber von unserem Korrespondenten Thorsten Teichmann.
Im Schulbezirk East Baton Rouge in Louisiana sind fast die Hälfte der Bewohner schwarze Amerikaner. Und trotzdem trägt eine der drei Highschools den Namen des Südstaatengenerals und Sklavenhalters Robert E. Lee.
We thought it was best to keep the name in honor of those, that long legacy of alumni.
Es sei das Beste, den Namen zu behalten, im Interesse der ehemaligen Schüler, behauptet Schulrätin Connie Bernard im Lokalfernsehen. Und dann belehrt die Republikanerin diejenigen, die verlangen, dass die Schule umbenannt wird. Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr über General Lee lernen. Denn General Lee erbte eine große Plantage und er musste etwas mit den Menschen anfangen, die auf der Plantage lebten, den Sklaven. Und er hat sie freigelassen. Das ist so falsch. Lee ließ nach dem Tod des Schwiegervaters 1857 versklavte Menschen zuerst die Erbschaftssteuer abarbeiten. Dann focht er das Testament an, das ihn verpflichtete, die Sklaven freizulassen. Er unterlag. Mittlerweile hat sich Schulrätin Bernard entschuldigt, doch die Einsicht kommt womöglich zu spät. Politische Aktivisten betreiben mittlerweile ihre Abwahl. In den Vereinigten Staaten wirken die Corona-Krise und die Black Lives Matter-Proteste nach dem Mord an George Floyd durch Polizisten in Minneapolis wie ein Vergrößerungsglas. Alle Brüche der Gesellschaft, alle Ungereimtheiten sind wieder gut sichtbar.
If this country doesn't give us what we want, then we will burn down this system and replace it.
Im Fernsehsender Fox News erklärt einer der Anführer von Black Lives Matter, Hawk Newsom, dass sich Menschen wehren, wenn sie weiter in die Enge getrieben werden. US-Präsident Trump ätzt im Internet. Fox News gibt Newsom dagegen Tage später Gelegenheit, sein kontroverses Zitat noch einmal zu erklären. Wenn man Kriminalität eindämmen will, dann stellt man keine Polizisten ein, die alle festnehmen und Menschen brutalisieren. Wenn man Kriminalität eindämmen will, dann muss man an die Wurzel ran. Man muss in Menschen investieren. Sie brauchen Jobs. Sie müssen fit gemacht werden für die Arbeit. Die Orte mit der höchsten Mordrate haben die höchste Arbeitslosigkeit. Newsom spricht vom tiefen Misstrauen schwarzer Amerikaner gegenüber dem Staat, der Polizei und den Politikern, selbst gegenüber schwarzen Abgeordneten der Demokratischen Partei. Also Repräsentantinnen wie Eleanor Holmes Norton, die in der gleichen Sendung darauf reagieren soll. Ich verstehe das völlig. Ich bin lange genug in den Straßen unterwegs gewesen, um die Ungeduld zu verstehen. Aber man schickt Menschen wie mich in den Kongress, um etwas zu ändern. Kurz darauf muss die Abgeordnete Norton dann doch einräumen, dass sich Repräsentantenhaus und Senat zum Beispiel bei einer Reform der Polizeigesetze gerade blockieren. Es geht nur in kleinen Schritten voran, wie zum Beispiel in Mississippi. Dort enthielt die offizielle Flagge immer noch die Fahne der konföderierten Südstaaten. Jetzt haben Republikaner und Demokraten entschieden, dass der Bundesstaat eine neue Flagge bekommt. Senator Derek Simmons, ein schwarzer Amerikaner, erklärt im Lokalfernsehen, welche Erfahrungen er in den vergangenen Tagen gemacht hat. Ich habe Gespräche erlebt, in denen mich republikanische Senatoren gefragt haben, was ich über die Flagge denke, oder mein Vater und Großvater. Das bedeutet mir sehr viel. Die Flagge ist aber zunächst ein Symbol. Und die Frage ist, ob es dabei bleibt. Oder ob die gegenwärtigen Krisen und Demonstrationen die Vereinigten Staaten und andere Länder der Welt dazu bringen, sich mit der krass ungleichen Verteilung von Chancen, Sicherheit und Ressourcen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Soweit unser USA-Korrespondent Thorsten Teichmann. Also die Beseitigung von Symbolen ist ein Anfang. Aber wie weit trägt ein solcher Anfang? Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, des Spitzenverbandes der Deutschen Kulturverbände. Guten Abend.
Guten Abend.
Eine Flagge einholen und durch eine andere ersetzen, ein Denkmal abbauen, eine Straße oder eine Schule umbenennen. Wie wichtig sind solche Maßnahmen im Kampf gegen Rassismus?
Ich glaube erstmal, das ist ganz wichtig, dass wir uns immer mit unserer Geschichte beschäftigen und gerade auch mit den schwierigen, mit den negativen Teilen unserer Geschichte müssen wir uns beschäftigen. Rassismus ist einer dieser schwierigen Teile, auch in unserer Geschichte, aber auch noch in unserer Gegenwart. Deswegen ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass wir ja miteinander ins Gespräch kommen. Und natürlich müssen wir auch immer hinterfragen, welche Denkmäler wir letztendlich in den öffentlichen Straßenraum stellen, wie wir Straßen benennen, wie wir Geschäfte benennen. Alles das hat auch etwas mit unserer Geschichte zu tun. Und dass wir das jetzt diskutieren, das finde ich gut.
Flaggen einholen, Denkmäler abbauen, Straßen umbenennen, das ist, wenn man es macht, ein Verwaltungsakt, eine bauliche Maßnahme. Komplizierter wird die Sache bei Kunstwerken, bei der Frage, ob man zum Beispiel ein Gemälde abhängt, ob man Bücher aus dem Verkehr zieht oder ob man in literarischen Texten einzelne Wörter oder ganze Passagen streicht oder korrigiert, weil darin eben rassistisches Gedankengut womöglich, sei es absichtlich, sei es nicht absichtlich, transportiert wird. Wo würden Sie denn da die Grenze ziehen?
Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir letztendlich nicht, weil wir etwas Gutes wollen, nachher etwas Schädliches machen. Also, weiß ich nicht, bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, da ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit so einem literarischen Werk um und kann ich da letztendlich das schwarze Kind quasi herausstreichen und sagen, das will ich jetzt literarisch nicht mehr erfassen. Da glaube ich, da gehen wir viel, viel zu weit, sondern wir müssen uns mit unserer Geschichte beschäftigen. Wir sind jetzt als Deutscher Kulturrat, haben wir unsere Adresse im Moment in der Taubenstraße in Berlin, aber wir sind erst vor einigen Jahren hierhin umgezogen. Vorher war unsere Adresse in der Mohrenstraße und diese Mohrenstraße hat in Berlin natürlich eine ganz lange Geschichte und natürlich ist das ein rassistischer Begriff, Mohr, und wir mussten uns auch mit dieser Adresse auseinandersetzen und uns auch mit den verschiedenen Aktivisten auch über diese Frage auseinandersetzen. Ist das richtig, ist das falsch, dass wir hier noch an einer Straße sind, die letztendlich mit dieser Beschreibung versehen ist.
Wenn man sich beschäftigt, auseinandersetzt, das sind ja die Vokabeln, die Sie genannt haben, dann kann das ja auf verschiedene Weise passieren. Bei Kunstwerken könnte das darin bestehen, Erläuterungen und Kommentare hinzuzufügen. Aber besteht das Wesen von Kunst nicht gerade darin, dass künstlerische Werke unmittelbar auf das Publikum wirken, dass sie im Grunde jede Deutung zulassen und dass sie nicht abhängig von vorgeschalteten Erklärungen sein sollen?
Das kommt immer auf das Kunstwerk drauf an. Also auch nicht alles ist ein Kunstwerk. Also ein Straßenname ist zum Beispiel kein Kunstwerk. Klar. Und weiß ich nicht, das Bismarck-Denkmal hier im Tiergarten in Berlin, naja, ist sicherlich ein Kunstwerk, aber es ist sicherlich auch eines, was in einer bestimmten Zeit entstanden ist. Und ich glaube, es ist notwendig und es ist auch richtig, ein solches Kunstwerk heute mit einer Erläuterung zu versehen. Was ich nicht richtig finde, ist es zu stürzen, weil ich glaube, dass wir damit uns nicht mit unserer Geschichte beschäftigen, indem wir letztendlich die Denkmäler beseitigen, die uns auch an schwierige Zeiten der Geschichte erinnern, sondern wir müssen sie erläutern. Wir müssen auch da Tafeln anbringen. Wir müssen letztendlich auch ja Pädagogik betreiben, um letztendlich zu erklären, warum ist es damals so gewesen. Das müssen wir immer wieder neu letztendlich erläutern. Aber es ist nicht damit getan, indem ich einfach die Geschichte tilge und sage, den Ehrenbürger, der ist jetzt nicht mehr der Ehrenbürger oder ich stürze dieses Denkmal. Das ist, finde ich, auch im, ja, wenn man so will, geschichtsvergessen.
Das heißt, Sie plädieren dafür, wenn Straßen, Flaggen, Denkmäler, Gemälde, Bücher Spuren sind, die zum Beispiel der Rassismus vergangener Zeiten hinterlassen, dann plädieren Sie dafür, diese Spuren nicht zu verwischen, sondern sie zu erhalten, dass man darin lesen kann?
Ich glaube, wir müssen einfach bereit sein und auch mutig genug sein, dass wir auch mit den Fehlern in unserer Geschichte uns auseinandersetzen. Und das Einfachste ist, wir beseitigen sie. Dann irgendwann vergessen wir, wie diese Straße mal gehissen hat oder welches Denkmal dort mal gestanden hat. Viel, viel schwieriger und viel anspruchsvoller ist es, uns damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich wichtig. Aber natürlich auch mit denen auseinanderzusetzen, und zwar positiv auseinandersetzen, die sich davon auch betroffen fühlen. Das haben wir ja im Moment gerade in der Rassismusdebatte. Ist es ja deshalb auch, finde ich, so spannend und so wichtig, weil Menschen ganz authentisch in Deutschland sagen, ich bin im Moment hier rassistisch bedroht. So, und wenn ich an der Mohrenstraße vorbeigehe, dann fühle ich mich hier unangenehm. So, und mit diesen Fragen müssen wir, glaube ich, uns auseinandersetzen und müssen auch Wege, auch in Gesprächen, auch gemeinsamen Gesprächen finden, wie man zu einem ja, Geschichtsbewusstsein in der heutigen Zeit eben kommt. Ich glaube aber, das wird man nur dadurch erreichen können, dass wir uns mit diesen Artefakten der Vergangenheit auseinandersetzen und mit ihnen versucht, letztendlich auch eine neue Lesart zu finden.
Und da sehen Sie Ansätze, dass das passiert in jüngster Zeit?
Ja, das sehe ich. Also ich sehe, im Moment reden wir so viel über Erinnerungskultur, wie ich mich zumindest nicht erinnern kann, dass wir schon einmal darüber geredet hätten. Das heißt, Erinnerungskultur ist in einer Breite geöffnet. Wir haben viele Jahre lang uns letztendlich mit dem 20. Jahrhundert auseinandergesessen, mit den unglaublichen Verbrechen der Deutschen, die wir im 20. Jahrhundert über die Welt gebracht haben. Und jetzt wird dieser Bereich doch deutlich noch einmal geöffnet. Auch andere Gruppen sagen, wir müssen uns auch anschauen, welche Erinnerungskultur letztendlich etwas mit uns zu tun haben, nicht wahr? Wie wir zum Beispiel auch benachteiligt worden sind. Wir wollen auch gehört werden. Das scheint mir ja sowieso überhaupt im Moment das Wichtigste zu sein. Es gibt Gruppen, die sagen, wir wollen einfach, dass ihr uns zuhört. Ihr müsst uns einfach auch mal zuhören und dann können wir gemeinsam miteinander diskutieren. Und das, glaube ich, Das ist eine neue Art, wie wir über Erinnerungskultur sprechen können. Und dafür sind aber diese Artefakte, diese Denkmäler, diese Straßen wichtige Anhaltspunkte, damit man Orte hat, wo man diese Debatte führen kann.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, des Spitzenverbandes der Deutschen Kulturverbände. Vielen Dank. I Have a Dream, die neue Rassismusdebatte. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek oder als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.